herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute endet leider schon der Dreiklang mit unserem Special Guest
Christian Reimann.
Christian, mit dir haben wir in den letzten beiden Folgen uns um das Thema AB-Testing gekümmert. Und bevor ich direkt ins Thema einsteige, ganz wichtig noch ein Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie uns gerne weiterhin Feedback geben, positiv, konstruktiv, zur Not auch negativ, damit wir weiter lernen und genau über die Themen aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb sprechen, die Sie interessieren. Am besten schicken Sie uns einfach eine E-Mail entweder an michael@maschinenraum-podcast.de oder an jan@maschinenraum-podcast.de. Vielen Dank schon mal für die bisherigen E-Mails und Rückmeldungen. Ja, dann steigen wir doch einfach mal ein in das Thema Personalisierung im AB-Testing. Und bevor wir an den Experten übergehen, Micha, du hattest auch in deinen Beratungsprojekten mit Effektvite auch immer mal wieder interessante Erfahrungen gemacht.
Ja, also ich glaube, das ist eine Frage, die mich auf jeden Fall interessiert und vielleicht auch ein paar von unseren Hörern. Bei der Personalisierung, wie ist denn das mit den anderen Kunden? Wir haben das gerade in der Energiewirtschaft, das ist ja ganz häufig so, wenn wir sagen, okay, wir machen lokal begrenztes Pricing, dann wird ganz oft so aus der Besitzstandswahrungsecke, sage ich mal, herausgetrieben. Aber wenn wir das jetzt machen, dann kommen alle unsere Kunden ins Kundencenter und fragen uns, warum wir das denn nicht zu diesem Preis
am gleichen bekommen. Tag kommen die
am gleichen auch. Tag
natürlich
und alle.
Ja.
In aller Regel ist auch da schon relativ schnell die Ernüchterung da, dass es relativ wenige merken. Aber beim Online habe ich das natürlich schon auch nochmal stark, wenn ich jetzt personalisiere. Und der eine User hat die Erfahrung gemacht und der andere die. Bis hin natürlich auch ins Kundenzentrum, also wenn ich mein Customer Care Center habe, wie es dann hier so schön neudeutsch mittlerweile heißt, müssen die ja auch wissen, worauf der Kunde überhaupt gerade anspricht, wenn es da unterschiedliche Varianten gibt.
Ja, Christian, als Experte, wie geht ihr das Thema Personalisierung an? Bei Optimizely habt ihr mit großen Kunden auch zu tun, mit Kunden, die viel B2C machen, auch B2B, aber mit vielen Fallzahlen habt ihr es zu tun. Wie schaffe ich es bei Millionen von Kunden, den einen oder die zehn, wie schaffe ich es da zu personalisieren?
Ja, also vielleicht zunächst mal sollte man sich versuchen, darüber klar zu werden, was bedeutet Personalisierung eigentlich. Wenn man zehn Experten fragt, was Personalisierung ist, dann kriegt man 9 verschiedene Definitionen. Ich versuche das mal so zu formulieren. Personalisierung ist es, einen spezifischen Besucher einer Seite seinen Präferenzen entsprechend in Echtzeit zu adressieren oder anzusprechen. Mhm. Wenn man sich vorstellt, dass 80% der Website-Besucher auf einer spezifischen Seite erstmal unbekannt sind, weil die sind weder eingeloggt, noch haben die ein spezifisches Profil, das erkennbar ist, sondern sind erstmal unbekannte Benutzer, die vielleicht auch Erstbesucher sind, dann wird es schwierig, die bei ihrem ersten Schritt zu personalisieren. Wenn es ein Benutzer ist, der sich einloggt, von dem ich also eine Historie habe, dann kann ich natürlich wunderbar über meine DMP, Data Management Plattform, die ich dahinter habe, ihn ansprechen, ich habe die Kundenhistorie, ich habe Präferenzen, das kann ich an Optimizely übergeben und dann kann ich da wunderbar personalisierte Szenarien ausspielen und auch nochmal AB testen. Was mache ich mit den 81%? Wir nennen das Behavioral-Based Targeting, also verhaltensbasiertes Targeten oder Personalisieren. Stellt man sich das vor? Ein Besucher kommt auf die Seite, ich nenne jetzt mal einen speziellen Shop, den alle kennen, Zalando. Und ich sehe im spätestens zweiten Schritt, was die Intention dieses Besuchers ist, wenn er auf einer E-Commerce-Plattform ist, wie beispielsweise Zalando. Ich sehe also vielleicht im zweiten Schritt, dass diese Person, von der ich nichts weiß, sich für Damenschuhe oder sagen wir mal Damenstiefel interessiert. Das gibt mir welche Informationen, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Dame handelt. Anhand der Stiefel kann ich vielleicht auch schon das Alter einigermaßen eingrenzen. Das heißt auch für mich, ich kann im nächsten Schritt ein Szenario für diese Person aufbereiten, das sich auf diese Präferenz stürzt und vielleicht alles andere ausblendet, zumindest vielleicht Wintermäntel, Herrenkleidung oder Accessoires, weil die Person ist ja sehr gezielt auf diese eine Kategorie gestürzt. Sprich, ich kann schon mal alle ablenkenden, störenden Elemente entfernen und sie sehr konzentriert und gezielt dementsprechend sogenannt targeten, wie es ihr erster, zweiter Schritt in der User Journey entspricht. Wie mache ich das? Ich stelle vorher Regeln auf. Ich sage, wenn der Besucher X die folgende Kategorieseite besucht hat, dann soll er bei seiner Wiederkehr, in dem Fall, wenn er die Seite verlässt und innerhalb der nächsten 30 Tage zurückkehrt, folgende Startseite sehen. Oder in seinem nächsten Schritt, falls er in der User Journey bleibt, soll er folgendes Szenario sehen. Das ist eine Personalisierung. Er fällt also in ein Bucket, einen Eimer, den ich vorher per Regel definiert habe. Besucher, die dieses Element einmal, zweimal, fünfmal geklebt haben, innerhalb der letzten 30 Tagen sollen im nächsten das sehen. Und so führe ich diesen Besucher, nehme ihn bei der Hand und sehe, okay, du interessierst dich dafür, dann komm mal mit mir, ich zeige dir noch ein bisschen mehr Auswahl und wenn du das dann gemacht hast, dann siehst du das. So kann ich, und vielen Kritikern ist ja das Thema persönliche Ansprache so ein bisschen spooky, gerade in Deutschland, wo man sehr mit persönlichen Daten vorsichtig ist. Es hilft aber nur, und da sind wir wieder beim Convenience-Gedanken, dem Interessenten möglichst schnell das zu geben, wonach er sucht. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten von großem Mehrwert.
Finde ich super. Wer auch immer meine Denke. Wenn man jetzt aber mit Vertrieblern unterwegs ist, wie Jan zum Beispiel einer ist,
absolut.
Da kommt ja sofort der Einwand, aber was ist denn mit unseren anderen Produkten?
Vielleicht will er die ja auch kaufen.
Also beschneide ich mich nicht da sofort in meinem Cross-Selling-Potenzial? Wo ist meine schöne Schrotflinte hin, die ich vorher hatte?
Vielen Dank, das war ein guter Punkt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Wir fassen das Thema Personalisierung eigentlich immer mit dem Recommendations, also mit dem Empfehlen zusammen. Das hat Amazon damals, glaube ich, als einer der ersten Unternehmen im Netz entwickelt, nämlich Kunden, die jenes gekauft haben, haben sich auch dafür interessiert. Mhm. Oder Kunden, die das gekauft haben, haben jenes gekauft. Indem ich diese Präferenzen habe und sehe, der interessiert sich hierfür, kann ich sehr schnell auch da wieder Regeln festlegen aus der Historie. Was waren denn mit den anderen Besuchern, die sich folgenden Stiefel angesehen haben? Haben die denn in ihrer Historie der letzten 9, 10, 12 Monate auch andere Dinge sich angeschaut oder sich für andere Dinge interessiert? Und so schaffe ich es auch ein sehr gezieltes, personalisiertes Empfehlen von Cross-Sell, Upsell-Produkten aufzuzeigen. Also genau. Das geht eigentlich Hand in Hand. Das Personalisieren hört nicht darauf, dass der Kunde diesen einen Wunsch erfüllt bekommt oder dieses eine Ziel, das er verfolgt, auch tatsächlich barrierefrei verfolgen kann, sondern natürlich versuche ich ihn dann nicht nur als einmaligen Käufer, sondern als langfristigen Kunden zu etablieren, indem ich ihn Möglichkeiten aufzeige, die zu dem passen, was seinem Profil oder Profilen ähnlicher Personas entspricht. Genau.
Aber ich glaube, zentral ist das Thema Komplexitätsreduktion am Anfang. Es gibt doch dieses alte, schöne Experiment. Ich habe vergessen, auf welche Produktkategorie es sich bezog, aber es waren einmal 6 Alternativen versus 12. Das waren, genau, 6 Alternativen versus 12 Alternativen. Die Testgruppe, die nur 6 Alternativen zur Verfügung hatte, hat deutlich mehr gekauft, tatsächlich gekauft, als wo 12 Alternativen zur Verfügung standen. Mit den 12 Alternativen haben sich alle im Durchschnitt länger befasst. Das heißt, das Befassen, ich wäge ab und schaue, was gefällt mir denn oder was gefällt mir nicht. Das Auseinandersetzen, das Gedankliche passiert viel mehr, wenn ich mehr Alternativen habe. Aber, um eine lange Geschichte kurz zu machen, es wird weniger verkauft. Also ist es doch das Ziel, eine überschaubare Anzahl von Alternativen vorzuhalten, den User zu lenken. Nichts anderes macht Airbnb, nichts anderes macht Amazon, wo sie einfach die überschaubaren Alternativen und da auswählen lassen. Ja?
Und da vielleicht zwei Punkte zu. Genau dieser Punkt, nämlich das Herausfinden, wie viele Alternativen sind denn richtig, das findet man durch klassisches AB-Testing heraus. Mhm. Sind 4 Varianten oder 3 Varianten oder 6 Varianten vielleicht zielführender, wird dort mehr dann verweilt oder abgebrochen oder gekauft. Genau das AB-Testing. Und vielleicht nochmal ein Beispiel, welche Macht ein guter personalisierter Auftritt hat, eine große Fluggesellschaft, eine große europäische Fluggesellschaft, deren Namen ich jetzt nicht nennen darf, die haben Folgendes gemacht. Wenn man auf die Startseite kam, hat man eine Buchungsmaske gehabt, wo man sehr schön sehen konnte, da gab ich dann klassisch einen von wo will ich wohin fliegen, wann will ich dahin fliegen und hatte, das nennt man Karussell, ich habe mal ein schönes Zitat gehört, Karussells gehören auf die Kirmes, aber nicht auf eine Webseite, da toben sich dann alle wichtigen Menschen, die dann alle ihre Produkte dort zeigen wollen müssen aus, ist aber nicht zielführend, das ist ein anderes Thema. Die hatten eine Karussellbühne, wo dann verschiedene Destinationen mit sehr emotionalen Visuals angeteasert wurden. Aber zunächst mal unbekannter Besucher kam auf diese Seite von der Fluggesellschaft, gab die Daten ein und sagte dann auf Suche. Und dann wurden verschiedene Tarife und Angebotsszenarien für diesen speziellen Flug aufgezeigt. Wenn der Besucher dann an irgendeinem Punkt während des Buchungsprozesses ausgestiegen ist, weil er vielleicht sich Alternativangebote angucken wollte, weil er vielleicht nochmal über eine Suche ganz andere Möglichkeiten dieser Reise sich anschauen wollte, aber dann irgendwann wiederkam, dann war das bisher so, er ist 20 Tage, nachdem er auf dieser Fluggesellschaftsseite war, wiedergekommen, dann muss der von vorne anfangen. Die haben das genau mit diesem verhaltensbasierten Personalisieren mit uns gemacht, indem sie sagten, wenn ein Besucher Ziel und Destination und Abflug eingegeben hat, das Datum eingegeben hat, dann soll Folgendes passieren bei seinem nächsten Schritt oder bei seiner Wiederkehr. Er wird abgeholt, indem die Buchungsmaske genau diese Daten wieder anzeigt, das Visual den Zielort teasert, also ein emotionales Bühnenbild mit, wenn er nach Sydney fliegen will, mit Sydney und darunter den günstigsten Preis in diesem Zeitraum automatisch anpassen. Das hat dazu geführt, dass die 3 Monate, nachdem die das eingeführt haben, also Besucher kommt, verschwindet wieder, kommt wieder und seine bisher eingegebenen Schritte sind tauchen wieder auf, der ihren Umsatz um 3% gesteigert. Nur mit dieser sehr konvenienten, wenn man das sagen kann, mit dieser bequemen Methode, er muss nicht nochmal alles eingeben. Also diese Hürde, ich muss jetzt nochmal verschiedene Schritte ausführen und das ist ja nur eine kleine Hürde, hat zu einem unglaublichen Umsatzanstieg geführt.
Und es ist ja eigentlich auch, also wenn man drüber nachdenkt, ein einfacher Schritt, wie du es gerade gesagt hast, aber aus der Logik heraus, und da kann man auch wieder sehen, aus der analogen Welt kann man es auch gut übertragen, wenn ich ins Geschäft wieder gehe und habe da schon für viel Geld was gekauft, dann erwarte ich ja auch, dass der Verkäufer mich irgendwie wiedererkennt und sagt, letztes Mal hatten sie einen schwarzen Anzug, diesmal wieder oder vielleicht wollen sie jetzt einen blauen Anzug haben. Ne? Also das ist ja eigentlich die Analogie dazu dann wieder.
Ja. Und das ist ja auch noch der große Vorteil, den das traditionelle Geschäft gegenüber dem Online-Shop hat. Ich habe die Beratung, das versucht online natürlich nachzubilden mittlerweile, indem ich meinen persönlichen Stilberater zum Teil bekomme.
Aber das Gute ist, die Berater im Offline-Handel, die hören ja auf mit dem Beraten auch. Also die gleichen sich ja dem Online dann auch wieder an.
Das stimmt. Aber dieses persönliche Wiedererkennen, das ist schon sehr, sehr viel wert.
Ja, bei diesen Themen, die rund um die Personalisierung auch technisch eine Rolle spielen, merkt eigentlich der Nutzer am Ende des Tages etwas von der Leistung, das mit ihm in Anführungsstrichen gespielt wird?
Beim frontendseitigen Testen gibt es verschiedene Lösungen, die meisten Lösungen, die eine gewisse Latenz haben, also eine gewisse Verzögerung, weil es erst nachgeladen werden und ausgespielt werden muss. Wir haben den Vorteil, dass man das sich in einem Mikrosekundenbereich abspielt. Also wie geht es technisch? Ich nehme eine Zeile JavaScript-Code und baue den in den Header der Webseite ein. Das ist ja alles browserbasiert. Und das ist weniger als 30 Kilobit. Das heißt, ich habe ein ganz, ganz geringes Element, das nachlädt, was für den Besucher kaum wahrnehmbar ist, weil es sehr weit oben in dem Header der Webseite eingebaut ist. Mhm. Und dann kann ich über einen visuellen Editor da in kürzester Zeit Veränderungen vornehmen. Also ja, es ist messbar, allerdings ist es zumindest mit Optimizely so geringfügig und wir haben die New York Times als Kunden, die ein unglaubliches Traffic-Volumen haben, wo es bislang keinerlei Probleme gibt, was Verzögerungen angeht. Serverseitiges Testing hat überhaupt keine, zumindest mit unserer Lösung, überhaupt keine Verzögerung, weil es direkt im Code passiert und von daher überhaupt kein Server-Call ausgelöst werden muss, der dann vielleicht auch nochmal eine Mikrosekunde oder eine Millisekunde Latenz.
Vielleicht nochmal, weil es ja mittlerweile schon wieder eine Woche her ist, Frontend-basiertes Testing auf einer Seite nur das Testing.
Oder auf einem Seitentyp.
Oder auf einem Seitentypen. Serverseitiges Testing geht über mehrere oder unterschiedliche Seitentypen hinweg.
Beziehungsweise auch vor allem unterschiedliche Devices hinweg. Noch eine Unterscheidung, Frontend-seitiges Testing für Marketing- und Produktteams, serverseitiges Testing für Produktteams und Entwickler.
Okay. Gut. Ja, was würdest du aus der Erfahrung sagen, dass wie kann man solche Experimente verankern in der Organisation? Ist das ein einmaliges Projekt oder du hast eben eine große englisch- oder amerikanische Zeitung angesprochen, die haben das institutionalisiert.
Ja. Ne? Also zunächst mal rein technisch die Implementierung, sprich Anbindung an die verschiedenen Systeme. Optimizely hat eine offene Schnittstelle und wir fügen uns problemlos in den sogenannten Technology Stack von Unternehmen ein. Da wird dann Analytics-Systeme angebunden, weil wir sind ja kein Analytics-System, sondern unsere Ergebnisse fließen in das Analytics, ob es Google ist oder Adobe, was auch immer da auf dem Markt ist, nahtlos ein. Die Verbindung zum CMS, Content Management System, wenn ich beispielsweise Content teste, Headline teste, brauche ich das dort. All das ist eine Sache, die innerhalb kürzester Zeit, also die Implementierung des Codes, ist nachher von 5 Minuten und verschiedene Systeme anzubinden, ist eine Sache, die man einmal macht, die unsere Entwicklungsexperten durchführen und dann ist das erledigt. Das Thema dann tatsächlich im Unternehmen zu verankern, die Teams zusammenzustellen, die Arbeitsabläufe zu lernen, das ist wie gesagt was wir in einem 12-Wochen-Kurs Schritt für Schritt mit dem Kunden durchführen, bis wir sichergestellt haben, dass es im Unternehmen so verankert ist, dass das Maximum an Potenzial rausgeholt werden kann.
Geht ihr dabei ja auch hin und sagt, okay, wir sind jetzt ja nicht nur in dem Bereich, die halt die Website betreuen oder die Sales betreuen, sondern wir haben ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wenn ich, sag mal, das Frontend verändere im Rahmen von Personalisierung, hat der eine Kunde vielleicht das gesehen, der andere Kunde hat das gesehen und beide rufen jetzt im Kundenservice an und der Service-Mitarbeiter guckt selbst drauf vielleicht sogar auf seinen Screen und sagt, ich sehe das gar nicht, das gibt es gar nicht bei mir. Also wie kriegt man denn da ein homogenes Bild hin?
Also da ist natürlich auch Grundvoraussetzung, dass der Support, der Kundenservice informiert ist über das, was entweder an Tests oder Personalisierungsszenarien läuft und idealerweise direkt damit angebunden ist, sodass er automatisch sieht, was ist das für ein Szenario, weshalb der Kunde anruft oder in welches Szenario ist dieser Kunde überhaupt gefallen. Dass es bisher Probleme gab, dass sich Kunden beschwert haben, dass sie eine ganz andere Umgebung gesehen haben als andere Kunden, kenne ich persönlich nicht. Netflix sagt, sie lassen pro Tag 1 Million Experimente laufen, sodass jeder Netflix-Kunde eigentlich permanent in einem Experiment ist und immer etwas anderes sieht. Das ist ja, wenn ich meine präferierten Filme oder die scheinbar zu meinem Profil passen sehen, ist es gleich das keinem anderen. Die aber auch die Nutzbarkeit, die sogenannte Usability, immer wieder testen, um letztendlich die User Experience zu verbessern für jeden. Mhm. Ich habe noch nie mitbekommen, dass sich jemand beschwert hat, dass er was anderes gesehen hat oder dass ein anderes Angebot oder ein anderes. Dafür ist es, glaube ich, wenn es wahrgenommen werden würde, mir ist das nicht bekannt, dass es da irgendwann mal zu Beschwerden oder zu Komplikationen mit Kundenservice oder im Unternehmen geführt hat.
Okay. Ja, wir haben viel gehört von großen Unternehmen, bei denen ihr Projekte macht, mit viel im B2C-Bereich. Unsere Hörer kommen nicht nur aus dem B2C-Bereich, sondern auch aus dem B2B-Bereich. Kannst du da vielleicht abschließend nochmal von Erfahrungen berichten, wo es eben deutlich weniger Fallzahlen als 1 Million Experimente pro Tag gibt? Ja?
Ja, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich auch die Erwartungshaltung mal klarziehen muss. Ein Experiment lohnt oder Experimente durchzuführen lohnt sich nur ab einem bestimmten Traffic-Volumen. Also ich muss eine gewisse Nutzerzahl auf der Seite haben. Je mehr Traffic ich habe, die in Experimente fallen, desto schneller habe ich eine statistische Signifikanz, also ein signifikantes Ergebnis. Wenn ich weniger Besuch habe, dauert es entsprechend länger, bis eine Signifikanz zu sehen ist. Punkt 1.
Ab wann kannst du dich zu einer Zahl hinreißen?
Würde ich jetzt nicht konkret auf eine Zahl machen, weil auch mit 10.000 Besuchern im Monat habe ich in 2, 3, 4 Wochen eine statistische Signifikanz. Okay. Das hängt von vielen Faktoren ab. Das ist schwierig jetzt so allgemeingültig zu sagen. Was aber, und das machen wir vor allen Dingen mit unseren B2B-Kunden, wo es eben nicht zwingend notwendig ist, viel Traffic zu haben, die haben ja oft mal sehr spitze Zielgruppen oder sehr spezielle Zielgruppen, die aber auch ganz unterschiedliche Interessen auf der Webseite vielleicht verfolgen, weil das B2B-Unternehmen vielleicht auch eine sehr breite Produktpalette hat. Da empfehle ich immer, mit dem Thema Personalisierung voranzugehen. Eine Lead-Gewinnung ist sehr, sehr viel wert für viele B2B-Unternehmen. Und da sehr personalisiert vorzugehen mit der Historie, die ich aufgrund seiner User-Journey, aufgrund seines Verhaltens habe, kann einen so hohen Mehrwert bringen für B2B-Unternehmen, dass ich da das Thema wirklich eine ganz graduelle Segmentierung und Personalisierung extrem lohnt. Wir haben da einige Unternehmen in dem Bereich, die sogenannten Hidden Champions, also großer Mittelstand, die dem Thema Online bisher sehr wenig Bedeutung beigemessen haben, weil sie relativ überschaubare Besucher auf der Seite haben, aber festgestellt haben, welche Möglichkeiten sie haben mit einer direkten und gezielten Ansprache. Und da ist es absolut hilfreich, sich das dem Thema Personalisierung zu widmen, was immer Hand in Hand mit AB-Testing geht, weil jedes Personalisierungsszenario wird dann auch Optimierung natürlich nochmal AB getestet.
Gut. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind mit unserem Dreiklang zum Thema AB-Testing mit Christian Reimann von Optimizely so langsam jetzt zum Ende gekommen. Abschließend, sehr interessantes Thema, wie ich finde, weil es, ich komme noch aus der alten Marktforschung in den 90er Jahren und das jetzt natürlich komplett was anderes, was Neues ist. Super spannend, wie ich finde. Auch schon in der Energiewirtschaft gibt es Anknüpfungspunkte dazu bei dir, Micha.
Also, was heißt denn auch schon in der Energiewirtschaft? Selbst da. Nee, die verkaufen, die kennen das Internet auch schon und verkaufen auch schon übers Internet. In der Tat.
Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Likes, für die Abos. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Geben Sie uns viele oder auch ein paar Punkte weniger. Das hilft uns, immer besser zu werden jeden Tag. Und vielen Dank, Christian, dir fürs abermalige Kommen.
Vielen Dank euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, unheimlich und man merkt mit Herzblut bei der Sache.
Dankeschön.
Okay, in diesem Sinne. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.